Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Leben retten oder sterben lassen, das ist ein Dilemma, in dem sich Ärztinnen und Ärzte bei uns in Deutschland befinden, beim Thema Sterbehilfe. Also wenn jemand so krank ist, dass das Leben für ihn eine Qual ist und man den Wunsch geäußert hat, sterben zu wollen. Heute hat der Bundesgerichtshof ein Grundsatzurteil gesprochen. Ärzte müssen demnach keine lebensrettenden Maßnahmen einleiten. Sie können den Sterbeprozess passiv betreuen. Wir sprechen darüber mit Matthias Töns, Notfall- und Palliativmediziner, der Menschen auf diesem Weg schon betreut hat.
Dass ich mit spezialisierter Palliativmedizin, mit meinem Team, mit Hospizbegleitern diese Leiden nicht lindern kann, das ist extrem selten. Einer von 400 Patienten nur jedes Jahr. Und den möchte ich jetzt nicht daran verlieren, dass der vom Balkon springt oder sich einen Föhn in die Wanne schmeißt oder von Zug springt.
Deshalb ist er auch pro betreuter Sterbehilfe. Was sich jetzt durch dieses Urteil ändert für ihn und für die Patientinnen und Patienten, das klären wir. Außerdem sagt uns heute der ehemalige Grünen-Chef Cem Özdemir, wie er das geschafft hat, die Rede des Jahres 2018 zu schreiben und zu halten im Bundestag. Die Uni Tübingen vergibt nämlich heute einen Preis an ihn. Es geht um seine sehr emotionale Rede, in der er die AfD angegangen ist.
Wie Sie da sitzen von der AfD, wenn Sie ehrlich sind, dann würden Sie zugeben, dass Sie dieses Land verachten. Sie verachten alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet wird und respektiert wird. Und ich will Ihnen zurufen, unser Deutschland, dieses Deutschland ist stärker, als es Ihr Hass jemals sein wird.
Wie schreibt man sowas? Wie performt man eine gute Rede? Das klären wir heute mit ihm persönlich. Und wir haben natürlich wie immer das Wichtigste des Tages für euch. Heute ist Mittwoch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Angenommen, jemand ist schwer krank, hat starke Schmerzen und will nicht mehr leben. Er oder sie will aber, dass eine Ärztin oder ein Arzt mit dabei ist, wenn er oder sie stirbt. Darf ein Arzt einen Suizid begleiten? Das ist eine spannende Frage. Und in dieser Frage hat der Bundesgerichtshof heute ein wichtiges Urteil gesprochen. Sprechen wir drüber mit Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion. Der Bundesgerichtshof hat also heute entschieden, Ärzte machen sich nicht grundsätzlich strafbar, wenn sie bei einem Suizid dabei sind und vor dem Tod nicht eingreifen, ne?
Genau, also eigentlich müssen Ärztinnen und Ärzte ja Leben retten. Und die Frage, die das Gericht beantworten musste, war also, dürfen Medizinerinnen und Mediziner Menschen, die das wollen, sterben lassen oder müssen sie sie wiederbeleben? Und das Gericht hat entschieden, ja, wenn sich die Menschen, die Suizid begehen wollen, das gut überlegt haben, wenn sie nicht unter Druck gesetzt wurden, dann dürfen Ärztinnen und Ärzte diese Menschen sterben lassen und müssen sie nicht wiederbeleben.
Waren denn Ärzte deswegen verurteilt worden?
Genau, es ging um zwei Ärzte, ja, einmal um einen in Hamburg. Der war dabei, als zwei über 80-jährige Frauen Suizid begangen haben. Die Frauen wollten, dass er dabei ist und dass er auf keinen Fall versucht, sie wiederzubeleben. Der andere Fall war ein Hausarzt in Berlin. Der hatte einer Mitte 40-Jährigen, die krank war und immer wieder starke Schmerzen hatte, Medikamente gegeben und hat sie betreut, als sie dann eine Überdosis Schmerzmittel genommen hat und hat auch nichts gemacht, als die Frau dann gestorben ist. Und beide Ärzte wurden erstmal wegen Tötung durch Unterlassen angeklagt, weil sie die Frauen eben nicht wiederbelebt hatten. Aber die zuständigen Landgerichte hatten die beiden Ärzte freigesprochen und der Bundesgerichtshof musste heute entscheiden, ob es bei diesen Freisprüchen bleibt oder ob sie doch verurteilt werden.
Kann man denn sagen, dass dieses Urteil ein Grundsatzurteil ist? Also gilt das ab jetzt für alle Ärzte, dass die Suizide begleitet werden dürfen?
Ja, es ist ein grundlegendes Urteil. Der Bundesgerichtshof ist ja das oberste Gericht in Deutschland für Zivil- und Strafprozesse. Und wenn andere Ärztinnen und Ärzte jetzt verklagt werden, weil sie einen Suizid nicht verhindert haben, dann können sie sagen, guck mal, der BGH hat gesagt, das ist okay. Also andere Gerichte werden sich nach dem richten, was der Bundesgerichtshof heute entschieden hat. Allerdings kommt es natürlich trotzdem immer wieder auf den Einzelfall an.
Dass dieser Fall überhaupt vor dem Bundesgerichtshof gelandet ist, das liegt ja daran, dass die Staatsanwaltschaften ja anscheinend nicht einverstanden waren mit den ersten Freisprüchen. Was waren deren Argumente?
Also in dem Fall in Hamburg meinte die Staatsanwaltschaft, dass die beiden Frauen sich möglicherweise doch nicht so ganz sicher waren mit dem Suizid. In dem Berliner Fall wollte die Staatsanwaltschaft, dass der Bundesgerichtshof entscheidet und hatte deshalb Revision eingelegt. gesagt. Es gibt nämlich ein altes Urteil vom BGH von 1984 und damals hatte der BGH geurteilt, dass Ärzte sich unter Umständen eben doch strafbar machen, wenn sie nicht versuchen, bewusstlose Menschen zu retten. Und das sollte jetzt quasi neu geklärt werden. Und mit dem Urteil jetzt haben Menschen, die ihr Leben beenden wollen, vom BGH mehr Rechte bekommen. Ihr Wille soll akzeptiert werden.
Also mehr Selbstbestimmung. Das Thema Sterbehilfe und Suizid ist ja eigentlich sehr, sehr umstritten bei uns in Deutschland. Da verhandelt doch auch gerade das Bundesverfassungsgericht darüber, oder?
Ja, da geht es um das Thema geschäftsmäßige Sterbehilfe. Das bedeutet, darf jemand wiederholt bei Suiziden helfen? Das betrifft zum Beispiel Sterbehilfevereine und Palliativmediziner, denn so eine Wiederholung ist laut Gesetz verboten. Und zu dieser Frage soll es dieses Jahr noch ein Urteil geben. Und das Bundesverwaltungsgericht hatte auch schon mal ein wichtiges Urteil gefällt. Das hat nämlich gesagt, in manchen Fällen muss es erlaubt sein, ein tödliches Medikament zu bekommen. Allerdings wurde dieses Medikament bisher noch gar nicht zugelassen.
Der Bundesgerichtshof hat heute ein wichtiges Urteil gefällt zum Thema Suizid. Ärztinnen und Ärzte müssen Menschen, die Suizid begehen wollen und sich das gut und lange überlegt haben, nicht wiederbeleben. Informationen dazu waren das von Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion. Gleich sprechen wir über dieses Urteil mit einem Notfall- und Palliativmediziner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dr. Matthias Töns ist Notfall- und Palliativmediziner und hat sich auch schon an einer Verfassungsklage beteiligt. Er sagt, wenn man den Menschen in so einer Situation nicht hilft, dann wählen sie eine andere, vielleicht härtere Form des Suizids. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Sprechen wir drüber. Schönen guten Abend, Herr Töns.
Guten Abend, Herr Jahn.
Wie finden Sie, dass die beiden Ärzte jetzt freigesprochen wurden?
Ja, das Urteil ist sehr zu begrüßen. Es ersetzt ja eine geradezu absurde Rechtslage, die wir vorher hatten. Also vorher war das ja so, dass wir einen selbstbestimmten Suizid, also wenn jemand wirklich frei verantwortlich das macht, also es geht hier nicht um Liebeskummer, um Geldsorgen, um ich falle jemandem zur Last, sondern wirklich selbst, ne, diese seltenen Fälle. Wenn jemand das macht, muss ich akzeptieren als Arzt, dass der Patient dann praktisch den Giftbecher trinkt. Sobald er aber das Bewusstsein verliert, muss ich ihm aufgrund so einer Garantenpflicht, so nennt man das, retten. Mhm. Und diese absurde Rechtslage ist dann mit Stand heute ad absurdum geführt. Also die gibt es nicht mehr. Diese Garantenstellung gibt es für den selbstbestimmten Suizid nicht mehr.
Gibt es denn auch eine Veränderung, wie die Mittel beschafft werden? Nee, das ist bisher auch so, dass die Patienten das machen müssen, ne?
Genau, das ist ja, da bedroht uns Ärzte ja nach wie vor dieser unsägliche Neubestrafungsparagraf 217, der ja vor dem Bundesverfassungsgericht im Moment beklagt wird. Und da sieht es ja auch so aus, als ob das Bundesverfassungsgericht eben dieses neue Gesetz auch kippen wird.
Also Sie sagen, das stärkt jetzt die Ärzte, die Menschen betreuen wollen auf diesem Weg und es stärkt natürlich auf der anderen Seite auch das Selbstbestimmungsrecht der Patienten selbst.
So ist das.
Führt es nicht dazu unweigerlich, dass mehr Patienten sich jetzt diesen Wunsch aneignen, beziehungsweise dass sie den umsetzen wollen?
Das glaube ich nicht, denn es ist ja nach wie vor so, dass die allermeisten Selbsttötungshandlungen eben nicht selbstbestimmt sind in verzweifelten Situationen. Und da müssen wir als Ärzte natürlich nach wie vor helfen. Und Ärzte, die Menschen in diesen nicht selbstbestimmten Suizidhandlungen unterstützen, die riskieren nach wie vor angeklagt zu werden und vor Gericht verurteilt zu werden. Also da gibt es ja kein neues Gesetz, das ist international so. Mhm. Es geht hier ausschließlich um diese ganz seltenen Fälle, wo Menschen das eben selbstbestimmt machen und wo dieser selbstbestimmte Gedanke nachvollziehbar ist. Also sprich bei sehr schweren körperlichen Leiden zum Beispiel, wenn jemand Tumoren hat, die ihm aus dem Gesicht wachsen oder sowas. Also ganz seltene Fälle sprechen wir hier. Und nur da ist praktisch ein Arzt vor Strafe in Zukunft wahrscheinlich geschützt.
Alles natürlich noch sehr vage. Wie gehen Sie denn vor, wenn eine Patientin, ein Patient mit so unheilbaren Schmerzen zu Ihnen kommt und den Wunsch äußert?
Naja, ungefähr jeder vierte meiner Patienten spricht natürlich irgendwann mal im Laufe der Begleitung mich auf solche vorzeitigen Sterbewünsche an. Und das Vorgehen ist dann eigentlich immer, dass ich versuche, die Gründe zu erfahren, dass ich versuche, dem Menschen eben bessere Lebensqualität zu machen. Und das gelingt eben eigentlich fast durch die Bank. Ja, also wenn jemand starke Schmerzen hat, deshalb verzweifelt ist und nicht mehr leben möchte, dann nimmt man ihm natürlich die Schmerzen und nicht das Leben. Genauso ist es mit Depression, mit Angst, mit Atemnot. Es kann einfach bei sehr vielen Dingen geholfen werden. Und dass ich mit spezialisierter Palliativmedizin, mit meinem Team, mit Hospizbegleitern diese Leiden nicht lindern kann, das ist extrem selten. Einer von 400 Patienten nur jedes Jahr. Und den möchte ich jetzt nicht daran verlieren, dass der vom Balkon springt oder sich einen Föhn in die Wanne schmeißt oder von Zug springt.
Ist das ein Szenario, das Ihnen schon passiert ist oder wie kommen Sie da drauf?
Das ist ein ganz seltenes Szenario, was natürlich bekannt ist und natürlich auch schon passiert ist, dass meine Patienten ganz traurigerweise sich mit mit sehr schlimmen Suizidmethoden versucht haben, das Leben zu nehmen.
Auf der anderen Seite ist auch zu lesen, dass durch die Einnahme des Medikaments der Tod nicht unmittelbar eingetreten ist. Es gab auch einen Fall, da hat es fast 3 Tage gedauert.
Ja, der eine jetzt nicht verurteilte Arzt, der hatte ja die Patientin 3 Tage praktisch begleitet nach ihrem Suizidversuch und hat nichts zur Rettung unternommen. Und deshalb ist er jetzt ja erst angeklagt worden und dann freigesprochen worden. Ja, das sind natürlich so Extremverläufe. Ja. Möchte ich nicht bewerten, was da passiert ist.
Aber Sie bewerten diesen Tag als durchaus Fortschritt in dieser Sache, Sterbehilfe?
Das bewerte ich als ganz klaren Fortschritt, weil einfach eine absurde gesetzliche Lage verbessert wurde.
Sagt Matthias Töns. Er ist Notfall- und Palliativmediziner. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Dahingehend, heute hat der Bundesgerichtshof nämlich in 2 Selbsttötungsfällen entschieden. 2 Ärzte wurden freigesprochen. Sie hatten Patienten bei der Selbsttötung unterstützt. Diese Patienten, die wollten nicht mehr weiterleben. Das ist ein sehr sensibles Thema auf jeden Fall. Und ich empfehle euch, wenn euch das interessiert, 2 Sachen an dieser Stelle. Zum einen das Gespräch mit dem Schmerz- und Palliativmediziner Sven Gottschling. Das haben wir geführt. Sven Preger in unserer Sendung 1 Stunde Talk. Es ist sehr intensiv und sehr spannend, wiederum die Seite aus der Ärztesicht mitzubekommen. Und es gibt auch die andere Seite. Und da empfehle ich euch das Feature im Deutschlandfunk Kultur. Ein Ehepaar, das gemeinsam beschließt zu sterben. Es heißt Protokoll einer letzten Reise.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben Juli und das ist eine Zeit für viele Obstsorten, Kirschen, Mirabellen, Aprikosen, die reif sind und die da in den Auslagen liegen, egal ob im Wochenmarkt oder beim Supermarkt. Und vielleicht sind wir ja selbst auch mal draußen und spazieren so ein bisschen rum, ja, auf den Feldern und kommen dann an den Obstbäumen vorbei. Und wenn man dann mal ehrlich ist zu sich selbst, dann hat man schon so Gedanken, ach, da pflücke ich mir mal kurz was runter, so eine Handvoll, dann nasche ich mal ein bisschen, dann nehme ich mir ein bisschen was nach Hause mit. Verena von Keitz aus unserer Redaktion hat sich das Thema genauer angeschaut. Darf man das denn eigentlich?
Nein, das darf man nicht. Das ist wirklich Diebstahl, wenn man sich einfach an Obstbäumen bedient. Denn in der Regel gehören die jemanden. Also sehr eindeutig ist es natürlich bei Bäumen, die in der Plantage stehen. Die gehören einem Obstbaubetrieb. Und gerade in Obstanbaugebieten, die auch Urlaubsregionen sind, sind die Bäume schnell mal leer gepflückt, wenn da alle, die da vorbei wandern, sich eine Handvoll mitnehmen. Noch schlimmer ist allerdings, wenn professionellere Diebe anrücken und nachts ganze Wagenladungen voll abernten und mitnehmen. Das war im letzten Jahr für Obstbauern in der Mainzer Region ein großes Problem, sodass die Polizei verstärkt Streife gefahren ist. Bisher hält es sich dort aber in diesem Jahr noch in Grenzen. Das hat mir die Mainzer Polizei gesagt.
Schauen wir uns nochmal einen Grenzfall an. Nehmen wir mal an, man kommt an einem Grundstück vorbei und dann baumelt da vielleicht irgendwie der ein oder andere Ast mit reifen, vollen Äpfeln rüber.
Ne? Auf die Straße meinst du, ja, wenn du da vorbeikommst.
Ich, und einmal ich, pflücken? Und ich laufe dort auf der Straße, kann ich mir was abnehmen, oder?
Nein, nee? Auch diese Äpfel sind verbotene Früchte, sagt man so. Die gehören zu dem Baum, dessen Stamm ja auf dem Eigentum des Hausbesitzers steht. Und erst wenn sie von selber runtergefallen sind auf den Bürgersteig, dann dürftest du die wahrscheinlich aufsammeln. Also aber nicht am Zweig rütteln, ja, das gilt auch
da
nicht.
Da muss man dann warten einfach sehr lang.
Muss man tatsächlich sich da hinstellen und warten.
Aber nochmal ganz konkret. Also was passiert, wenn ich erwischt werde mit 2 Kirschen in der Hand, die ich selbst gepflückt habe?
Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wer dich da erwischt und wie streng der ist. Aber es gilt wirklich als Diebstahl, allerdings als geringfügiger Diebstahl. Früher gab es ja für den Klau von Nahrungsmitteln einen Sonderparagrafen, der das als Mundraub einordnete. Viele denken, das gäbe es heute noch, das gibt es aber nicht. Das stammt aus einer Zeit, in der Menschen wirklich vermehrt aus Not Essen gestohlen haben. Der wurde aber 1974 gestrichen, dieser Paragraf. Was ich übrigens einen guten Vergleich finde, um sich klarzumachen, warum schon das Mitgehen lassen von wirklich so einem Apfel vom Baum nicht in Ordnung ist, ist die Tatsache, dass die meisten von uns ja auch nicht auf die Idee kämen, im Supermarkt einfach einen Apfel einzustecken und nicht zu bezahlen.
Aber gut, klar, Supermarkt verkauft ja auch das Obst, ne? Und bei einem Baum am Wegesrand, da habe ich vielleicht das Gefühl, ja, hier kümmert sich gar niemand mehr um die Früchte, da ist ja was anderes dann.
Nicht unbedingt, denn du musst einfach davon ausgehen, dass dieser Baum, auch wenn er da alleine in der Gegend rumsteht und nicht bewacht ist und kein Zaun drumherum, dass er nicht herrenlos ist, sondern einen Eigentümer hat. Das sagen auch Juristen der ARAG-Versicherung. Obstbäume, die an Straßen stehen oder im Stadtpark oder so, die gehören zum Beispiel in der Regel der Gemeinde oder dem Kreis, dem Land oder dem Bund. Und wenn du ganz sicher gehen willst, dann musst du einfach nachfragen, ob du was abernten darfst. Für Bäume im öffentlichen Raum kann man jetzt wahrscheinlich schon davon ausgehen, ist es wahrscheinlich nicht so schwierig, dann eine Erlaubnis zu bekommen, eine positive Antwort. Schließlich gibt es ja auch immer mehr Projekte wie Essbare Stadt. Da sind dann Städte und Gemeinden ausdrücklich daran interessiert, dass Bürgerinnen und Bürger sich an Obstbäumen zum Beispiel in Parks bedienen. Und es werden dafür ja auch extra Nutzpflanzen angepflanzt in öffentlichen Grünflächen oder in Straßen.
Kann ich denn irgendwo rausfinden, ob Obstbäume von mir abgeerntet werden dürfen oder nicht?
Ja, du kannst auf jeden Fall immer mal gucken auf der Seite mundraub.org. Da ist eigentlich verzeichnet auf so einer Karte, wo Nutzpflanzen wachsen, Obstbäume und Sträucher und so weiter, die laut Machern der Seite legal abgeerntet werden dürfen, weil die Eigentümer gefragt wurden, ob das in Ordnung ist. Mhm. Und wenn der Baum, den du jetzt im Auge hast, nicht da drin steht, dann kannst du natürlich auch selber die Mühe machen, das rauszufinden und den Baum dann auf der Karte eintragen, wenn du sozusagen ja das okay bekommst.
Wir merken also für den Moment und für immer, bevor ihr euch eine fremde Kirsche in den Mund stopft, die nicht aus eurem eigenen Garten ist, immer nochmal nachfragen. Da gibt es auch bei der fremden Kirsche eine Besitzerin oder einen Besitzer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Hin und Her, es geht weiter. Der Fall der Ärztin Christina Hähnel, der hat ja für viel Aufsehen gesorgt. Wegen ihr wurde sogar ein Gesetz zu Abtreibungen geändert. Hähnel hatte auf ihrer Internetseite Patientinnen darüber informiert, dass sie in ihrer Praxis Schwangerschaftsabbrüche vornimmt und mit welchen Methoden sie das macht. Dafür war sie 2017 verurteilt worden zu einer Geldstrafe. Heute nun hat das Oberlandesgericht Frankfurt gesagt, die Strafe, die muss nochmal überprüft werden. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Was bedeutet dieses Urteil?
Ja, das Urteil sagt eigentlich vor allem erstmal, dass nochmal geurteilt werden muss. 2017 war Hähnel vom Amtsgericht Gießen zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden. Dagegen hatte sie Berufung eingelegt, weil sie sagt, dass sie nichts Unrechtes getan hat. Aber damals hat das Gesetz noch gesagt, dass es Werbung ist, wenn Ärzte auf ihrer Internetseite ihre Leistungen so konkret anbieten. Und deswegen hatte das Landgericht Gießen ihre Berufung abgelehnt. Und heute hat die dritte Instanz, das Oberlandesgericht Frankfurt am Main, gesagt, dass das Landgericht diese Entscheidung nochmal neu prüfen muss, also ihre Berufung vielleicht doch zulässt gegen die Geldstrafe.
Das heißt, es kann sein, dass Hähnel die Geldstrafe weiterhin zahlen muss oder es könnte doch entschieden werden, dass sie freigesprochen wird?
Genau, also theoretisch ist beides möglich. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass es bei einer Strafe bleibt.
Aber eigentlich wurde dieses Jahr doch extra diese Abtreibungswerbeparagraf entschärft, ja, weil diese Verurteilung für so viel Kritik gesorgt hat, oder?
Genau, im März dieses Jahres hatte die Große Koalition den Paragraphen 219a verändert. Ärztinnen und Ärzte dürfen jetzt sagen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche machen. Sie dürfen aber weiterhin keine konkreteren Infos dazu geben. Das dürfen nur staatliche Stellen und offizielle Beratungsstellen. Die Ärztinnen und Ärzte können auf ihrer Seite dann einen Link setzen zu so einer Behörde oder Beratungsstelle. Das heißt, dieses Gesetz, welche Informationen veröffentlicht werden dürfen, wurde zwar aufgeweicht, aber selbst jetzt wäre das, was Hähnel damals auf ihrer Seite stehen hatte, nicht erlaubt.
Das heißt, wenn man so auslegt, dass es in ihrem Fall vermutlich dann doch eine Verurteilung gibt oder bei der bleibt.
Genau, vermutlich. Hähnel selbst hat heute auch getwittert, dass das Urteil heute ein Schritt zurück sei, dass es einfach nochmal in eine niedrigere Instanz jetzt wieder geprüft wird. Sie will eigentlich bis ganz nach oben, bis vors Bundesverfassungsgericht, weil sie sagt, der ganze Paragraph 219a ist falsch. Durch den wird nämlich mehr oder weniger festgelegt, dass Informationen über Abbrüche das gleiche ist wie Werbung, beziehungsweise die Grenzen zwischen Werbung und Information sind nicht klar definiert. Und sobald ein Arzt an einer Abtreibung Geld verdient, wären Informationen dazu Werbung und er oder sie muss eine Geldstrafe zahlen oder sogar bis zu 2 Jahre ins Gefängnis.
Heißt, Hähnel will erreichen, dass der Paragraph einfach ganz abgeschafft wird.
Ja, genau. Also sie sagt, Ärztinnen und Ärzte sind einfach die Experten, wenn es ums Thema Abtreibung geht. Warum dürfen die sich nicht online äußern und sagen, was es alles für Methoden gibt und welche Methoden, wer welche Methoden durchführt? Im Deutschlandfunk hatte Hähnel Anfang des Jahres gesagt, dass Strafen für Medizinerinnen und Mediziner völlig falsch sind bei dem Thema.
Warum soll ich als Ärztin ausgerechnet an dieser Stelle, wo das für Frauen so ein relevantes Thema ist, nicht mit den Frauen kommunizieren dürfen? Und warum soll ich dafür ins Gefängnis gehen, dass ich Frauen informiere? Was ist denn der Sinn? Und es entmündigt ja Frauen, dass sie sich aufgrund von Werbung, die wir ja gar nicht machen, wir wollen ja informieren, zu einem Abbruch entscheiden würden.
Also Hänel will, dass der Paragraph 219a komplett abgeschafft wird, weil sie sagt, Information und Werbung sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, heute hat erstmal das Landgericht Frankfurt geurteilt, dass der Fall Christina Hänel nochmal neu entschieden werden muss. Aber wie wir gerade gehört haben, heißt es nicht, dass sie freigesprochen ist. Die Informationen dazu, die kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Ann-Kathrin Horn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
David Maria Sassoli, diesen Namen sollten wir uns merken. Sassoli, 63 Jahre italienischer Sozialdemokrat, geboren in Florenz. Er hat sich heute bei der Wahl als EU-Parlamentspräsident durchgesetzt. Mit 345 Stimmen hatte er die meisten. Damit übernimmt er den Spitzenposten des Parlaments. Arrangieren wir also ein erstes Kennenlernen mit unserem Korrespondenten in Straßburg, mit Samuel Jakisch. Samuel, was zeichnet David Maria Sassoli aus?
Ganz ehrlich, ich und einige meiner Kollegen, wir mussten googeln. Ja, David Maria Sassoli sitzt schon seit 10 Jahren im Parlament, aber hat diese Zeit jetzt nicht unbedingt genutzt, um als Parlamentarier inhaltlich mit besonders schillernden Reden oder ausgefallenen Programmpunkten auf sich aufmerksam zu machen. Das ist, in Italien ist das anders, da ist er viel bekannter, weil er nämlich früher als Fernsehjournalist gearbeitet hat, also ein sehr bekanntes Nachrichtengesicht ist dort. Hier im Parlament muss er jetzt gewissermaßen auch moderieren, nämlich zwischen den in diesen Tagen ziemlich frustrierten Fraktionen im Europaparlament und den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission. Da hat er eine ziemliche Aufgabe abgekriegt.
Die größte Fraktion dort bleibt immer noch die EVP, die Konservativen. Warum ist es dann ein sozialdemokratischer Kandidat geworden?
Da gibt es mehrere mögliche Erklärungen. Also, wenn man die EVP selbst fragt, Manfred Weber, Chef der Fraktion, sagte gestern Abend, naja, jetzt war eben bis heute Antonio Tajani dran, der ist konservativ und vorher war ein Sozialdemokrat, dann kann auch jetzt wieder einer und dann macht vielleicht wieder, also immer so alle 2,5 Jahre abwechselnd, ist doch ein schöner Rhythmus. Persönlich denke ich, es liegt auch ein bisschen am Stolz des Manfred Weber, denn der wollte ja eigentlich Kommissionspräsident werden, hat dann so ein bisschen zugeschoben bekommen, diesen Trostpreis er solle Parlamentspräsident werden. Und ich glaube, da hat er einfach abgewunken. Und um das nicht zugeben zu müssen, einfach gesagt, sollen erstmal die Sozen machen. Und ich kann immer noch in 2,5 Jahren entscheiden, ob ich es machen will. Und es könnte ein Grund sein, dass diese Personalie Sassoli die Chancen erhöht, für Ursula von der Leyen tatsächlich zur Kommissionspräsidentin gewählt zu werden. Weil damit nämlich die Sozialdemokraten jetzt 2 wichtige Jobs in Brüssel besetzen. Zunächst mal den Parlamentspräsidenten, aber eben auch den Außenbeauftragten. Der geht an Josep Borrell aus Spanien. Und da könnte man dann eher sagen, na gut, jetzt tut uns doch auch mal eingefallen, liebe Sozialdemokraten. Also, es gibt einige mögliche Erklärungen, eine offizielle aber nicht.
Kann man sagen, auch wenn die Personalie noch nicht so publik ist, für welche Politik Sassoli genau steht und was er mit dem Parlament vorhat?
Na, wir haben heute natürlich sehr aufmerksam zugehört, weil wir ja ihn selbst so schlecht kannten aus den vergangenen Jahren. Alle Kandidaten haben eine Antrittsrede gehalten vor dem ersten Wahlgang und das war von Herrn Sassoli eine sehr europäische. Ja klar, er muss ja auch als Kandidat, also als Präsident des gesamten Parlaments agieren, aber hat sich da trotzdem sehr deutlich positioniert gegen den rechten und ganz rechten Rand in seinem eigenen Plenum, sprach vom Virus des Nationalismus, das man da bekämpfen müsse und mahnte eine Reform der Asylpolitik an. Da gibt es ja längst einen fertigen Beschluss aus dem Parlament. Das sind eher die Mitgliedstaaten, die da blockieren. Aber so Einigkeit, Multilateralismus, Menschlichkeit, das sind Töne, die wir jetzt gerade aus Italien zuletzt eher seltener gehört haben. Aber das ist offenbar das, womit er ins Rennen gegangen ist, erfolgreich.
Ursula von der Leyen, die gestern als Kommissionspräsidentin eben vorgeschlagen wurde, die ist heute auch nach Straßburg gekommen. Es ist zu lesen, dass sie für ihre Kandidatur in Brüssel nochmal ordentlich geworben hat. Wie kam das an im Parlament?
Ja, gemischt. Also es war so eine Art Friedensmission, Entschuldigung für den Wortwitz, aber die Bundesverteidigungsministerin hat natürlich keine ganz große Freude ausgelöst im Parlament. Viele Fraktionen, vor allem die Sozialdemokraten, die Konservativen, hätten lieber ihren Spitzenkandidat aus der Europawahl auf diesem Posten nominiert gesehen. Jetzt müssen sie sich mit dieser Personalie anfreunden und sind sich uneinig. Bei den Sozialdemokraten geht eine klare Spaltung durch die Mitte. Die eine Hälfte sagt, kommt nicht in die Tüte, dazu gehört die deutsche SPD. Und die andere Hälfte sagt eher pragmatisch, naja, kommt ja eher drauf an, was wir dafür kriegen. Bei den Konservativen selbst, mit denen hat sich natürlich auch Frau von der Leyen zuerst getroffen heute hier in Straßburg, auch die stehen plötzlich vor der Herausforderung, ihren Wählern monatelang erzählt zu haben, Manfred Weber ist der Größte, der Beste, der Geeignetste und plötzlich soll es jemand ganz anders werden, der überhaupt nicht angetreten ist zur Wahl. Da gibt es viele Vorbehalte, Linke und Grüne haben auch schon gesagt, die wählen wir auf keinen Fall, also Stand heute wäre es eng für Ursula von der Leyen, weil die Stimmung einfach so wahnsinnig schlecht ist. Jetzt hat sie 2 Wochen Zeit, sie von sich und ihren Ideen zu überzeugen. Mal sehen, ob das gelingt.
aus Straßburg. Live und direkt für Deutschlandfunk Nova, Samuel Jakisch. Straßburg hat heute eine neue Personale, die sie an der Spitze verkünden konnte. David Maria Sassoli, neuer EU-Parlamentspräsident.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Reden im Bundestag, die können ziemlich unterhaltsam sein. Da müssen wir uns nur mal ein Best of Norbert Lammert angucken oder Best of Lammert Gysi bei YouTube. Da können wir gut schmunzeln und weglachen. Reden im Bundestag haben aber manchmal auch so eine Relevanz, dass wir sie in den sozialen Netzwerken teilen danach, weil einfach mal wieder gesagt wird, wie wichtig Freiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Demokratie eigentlich sind. So eine beeindruckende Rede hatte im Februar 2018 der Grünen-Politiker Cem Özdemir gehalten. Da ging es um den Journalisten Deniz Yücel. Die AfD hatte damals beantragt, Deniz Yücel öffentlich zu missbilligen, also zu sagen, seine Texte seien antideutsch. Und Cem Özdemir hat auf diesen Antrag in einer 5-minütigen Rede geantwortet. Zum Teil ziemlich emotional.
So etwas kennen wir eigentlich sonst nur aus autoritären Ländern. Der Deutsche Bundestag hingegen benotet nicht die Arbeit von Journalisten und Journalistinnen. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine Gleichschaltung, von der Sie nachts träumen. Bei uns gibt es Pressefreiheit, ein Wort, das in Ihrem Wortschatz ganz offensichtlich nicht vorhanden ist, sehr geehrte Damen und Herren.
Heute bekommt Cem Özdemir für diese Rede einen Preis. Die Uni Tübingen zeichnet regelmäßig die Rede des Jahres aus. Sprechen wir mit ihm persönlich. Schönen guten Tag, Herr Özdemir.
Hallo, guten Tag.
Für eine Rede einen Preis bekommen, passiert ja jetzt auch nicht so oft. Haben Sie damals schon gemerkt, das wird eine richtig gute Rede?
Nein, das kann man so nicht einschätzen. Also ich habe natürlich an der Resonanz gemerkt, dass das jetzt nicht nur eine Rede ist, wo es Pflichtapplaus gibt von grünen Fraktionskollegen, sondern das ganze Haus hat applaudiert, bis auf die AfD natürlich. Da habe ich schon gemerkt, dass es breite Zustimmung gibt, aber dass die Rede dann nachher so wirkt und in der Republik Wellen schlägt, das war zu dem Zeitpunkt nicht vorherzusehen.
Sie haben ja vor so einer Rede, in der Sie eine Fraktion kritisieren, sich sicherlich einen Plan gemacht, wie Sie vorgehen wollen. Während der Rede werden Sie ja auch ordentlich kritisiert von der AfD. Haben Sie da eigentlich noch ordentlich Puls, sagen Sie mal?
Ja, natürlich, das ist ja klar. Ich meine, wenn die AfD da versucht, mich zum Schweigen zu bringen oder irgendwie totzuschreien, ist es eine extra Motivation, nochmal eine Schippe draufzulegen. Ich meine, ich war jetzt oft genug in Ländern, wo es die Art von Regime gibt, das sich die AfD wünscht, wo man Oppositionelle verschwinden lässt, zum Schweigen bringt, wo Presse gleichgeschaltet ist. Solche Länder gibt es ja en masse in der Welt. Wir sind Gott sei Dank keins. Mhm. Und da dachte ich schon, da ist jetzt mal notwendig, Klartext zu reden, dass die Freunde von der AfD in Anführungszeichen verstehen, dass mit der wehrhaften Demokratie, das ist nicht so dahergesagt, das ist auch ernst gemeint. Und ich sehe meinen Auftrag im besten Sinne des Wortes auch darin, diese großartige Demokratie, die wir in Deutschland haben, zu verteidigen. Die verteidigt sich nicht von selber. In Weimar ist sie unter anderem auch deshalb kaputt gegangen, weil es nicht genug Demokraten gab, die bereit waren für die Demokratie, sie ins Zeug zu legen. Und das passiert uns nicht nochmal. Das schönste Kompliment, das ich für diese Rede bekommen habe, da werden Sie garantiert nicht drauf kommen. Das war nicht von Parlamentskollegen, sondern es war in derselben Woche, da war ich zufälligerweise bei dem Heimspiel des VfB, als der VfB Stuttgart noch ein bisschen erfolgreicher war, da war ich im Stadion und dann sind die Fans aufgestanden und haben geklatscht wegen der Rede. Und die haben reingebrüllt und jetzt wissen Sie ja, beim Fußball sind jetzt nicht nur Grünfans unterwegs und da geht es ja schon etwas robuster zur Sache. Dann haben die gesagt, Özdemir, das hast du klasse gemacht, den hast du mal gezeigt, uns gibt's auch noch. Ja, das heißt, da hat der Christdemokrat, der Sozialdemokrat, der Liberale, der Grüne, vielleicht auch der, der gar nicht zur Wahl geht und die natürlich auch zusammen zum Ausdruck gebracht. Wir mögen viele Unterschiede haben, wir mögen uns streiten, auch in der Flüchtlingspolitik in vielen Fragen. Aber das, was die AfD macht, diese Art von Schäbigkeit, das ist nicht deutsch, das wollen wir hier nicht.
Das motiviert das natürlich nochmal zusätzlich.
Ich hatte Tränen in den Augen, das können Sie mir glauben in dem Moment.
Das kann ich verstehen. Ist man sich eigentlich bewusst in der Vorbereitung oder in der Performance von so einer Rede, dass gewisse Passagen ja so pointiert sein müssen, dass sie vielleicht als Clip zu den Social Medias kommen?
Das gibt es sicherlich, aber damals nicht der Fall, sondern das war eine Rede, die ist entstanden in der Woche, in der die Rede gehalten wurde. Da gab es eine Debatte drüber, wer da redet, aus Anlass eben des Antrags der AfD, dass der Fall Deniz Yücel da verurteilt werden soll. Das hat mich einfach wahnsinnig geärgert, dass in Deutschland Journalisten benotet werden sollen. Ich meine, das gibt es vielleicht in anderen autoritären Gesellschaften. In Deutschland wird die Arbeit von Journalisten im Regelfall nicht durch Politiker benotet. Ich kenne den Denis Yücel ja auch und deshalb wollte ich da reden.
Und das war alles von Ihnen? Also das war alles, oder war das vorgeschrieben? Haben Sie ein Factsheet gehabt?
Ja, ich bin einfach Abgeordneter. Ich habe ja nicht irgendwie eine Social-Media-Abteilung oder eine Pressestelle oder einen Redenschreiber, was weiß ich, Abteilung wie die Fraktionsvorsitzende. Sondern ich habe halt wenige Mitarbeiter, die Oberkante Unterlippe sind. Die haben mir natürlich auch im Vorfeld ein paar Ideen geäußert, wofür ich sehr dankbar bin. Aber am Schluss habe ich mich hingesetzt, die Nacht davor aufgeschrieben. Und dann ist es wie immer. Dann fällt einem während der Rede, also während die anderen reden, noch was ein, die AfDler sagen was, dann schreibt man nochmal um, streicht rum und am Ende ist vieles spontan aus der Situation heraus und das sind meistens die besten Reden.
Im Februar 2018, da nahm der ehemalige Grünen-Chef Cem Özdemir in einem Debattenbeitrag Position der AfD auseinander. Für diese 5 Minuten von damals bekommt er einen Preis von der Universität Tübingen. Heute die Rede des Jahres. Das ist ein Preis, der seit 1998 vergeben wird. Vorherige Preisträgerinnen und Preisträger waren Margot Käßmann zum Beispiel, Marcel Reich-Ranitzky oder Norbert Lammert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.